SRF 1.
«12.30 Uhr informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Bei drei ganz unterschiedlichen Wahlen knicken die Sieger von einst ein. In der Schweiz muss die SVP weitere Niederlagen einstecken.
Es stellt sich heraus, dass im Moment wohl dieser nationale Trend Richtung grün-liberal eine Bewegung ist, die es ernst zu nehmen gilt, die auch national ihre Auswirkungen hat.»
Sagt Parteichef Albert Rösti. Was heißt das für die Wahlen im Herbst? In der Türkei bröckelt Präsident Erdogans Macht in den Städten.
Möglicherweise wird man in einigen Jahren zurückblicken auf diesen Tag und sagen, der 31. März 2019, der markierte den Anfang vom Ende der Ära Erdogan.
Sagt der Journalist. Und in der Ukraine gräbt der Schauspielerpräsident und politisches Leichtgewicht dem erfahrenen Präsidenten das Wasser ab. Die Ukraine kann im zweiten Wahlgang entscheiden zwischen Stagnation und ungewissem Abenteuer. Unser Thema im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Das tut dem türkischen Präsidenten weh. Die AKP, Erdogans Partei, verliert bei den Kommunalwahlen in der Türkei massiv. Die Oppositionspartei CHP gewinnt ein halbes Dutzend Städte, darunter nicht nur Ankara, sondern auch die Millionenstadt Istanbul. Thomas Seibert beobachtet die Geschehnisse aus Sofia, da er als kritischer Journalist aus der Türkei ausgewiesen worden ist letzten Monat. Ich fragte Thomas Seibert kurz vor der Sendung, wie ist die Stimmung in der Türkei zurzeit?
Die Opposition ist in Jubelstimmung in der Türkei. Gestern Abend gab es erstmal seit Jahren eine Feier jubelnder Anhänger vor dem Hauptquartier der CHP in Ankara. Und auch die Leute auf der Straße in Istanbul heute Morgen, da ist schon etwas von einer Wechselstimmung im Land zu spüren. Die Leute sagen, sie hätten gegen Erdogan gestimmt, weil sie die AKP-Herrschaft jetzt satt haben.
Sehen wir hier den Anfang des Endes der Ära Erdogan?
Dafür ist es noch zu früh, meiner Meinung. Man darf nicht vergessen, dass Erdogan auch nach den Verlusten von gestern Abend ein sehr, sehr mächtiger Politiker ist in der Türkei. Er hat als Staatsoberhaupt alle Fäden in der Hand. Seine Regierungspartei AKP bleibt nach wie vor die mit Abstand stärkste politische Kraft in der Türkei. Allerdings wiegen diese Niederlagen von gestern Abend schwer. Istanbul zu verlieren, Ankara zu verlieren, das sind schwere Tiefschläge gegen die AKP, sodass möglicherweise da etwas ins Rutschen gerät. Möglicherweise wird man in einigen Jahren zurückblicken auf diesen Tag und sagen, der 31. März 2019, der markierte tatsächlich den Anfang vom Ende der Ära Erdogan.
Offenbar tut sich da ein Stadt-Land-Graben auf, wenn man die Resultate ansieht. Warum kann die AKP nicht mehr in den Großstädten punkten?
Das hängt einmal mit der schlechten Wirtschaftslage zusammen, die sich in den Großstädten viel schlimmer auswirkt für die normalen Menschen als auf dem Land. Schon die Wahlen in den vergangenen Jahren hatten gezeigt, dass die AKP nicht so recht weiß, wie sie mit dieser neuen Lage umgehen soll. Sie stand ja jahrelang für einen steilen Wirtschaftsboom im Land. Das hat ihr sehr, sehr viele Wählerstimmen eingebracht. Jetzt ist die Wirtschaft eingebrochen. Das Land steckt in der Rezession. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Lira fällt. Das heißt also, es ist hier auch eine Frage der Wirtschaftspolitik. Aber insgesamt muss man sagen, die AKP verliert die Bevölkerung in den großen Städten, weil sie nicht weiß, wie sie mit deren Bedürfnissen umgehen soll.
Damit sich wirtschaftlich etwas bessert, müsste Präsident Erdogan wahrscheinlich gewisse Reformen einleiten, zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz, der Universitäten oder die Unabhängigkeit der Zentralbank stärken. Das sind also alles Dinge, die dem Präsidenten wieder die Macht nehmen würde. Aus Ihrer Erfahrung, was wird der Präsident jetzt am ehesten tun?
Ich glaube, Erdogan setzt darauf, dass es jetzt bis zum Jahr 2023, also 4 Jahre lang, keine Wahlen mehr geben wird. Erdogan hat jetzt eine relativ lange Zeit vor sich, in der er wirtschaftliche, schmerzliche Entscheidungen durchsetzen kann, ohne dafür direkt an der Wahlurne bestraft zu werden. Und ich denke, er wird jetzt versuchen, einiges anzupacken. Er wird allerdings auch darauf achten, dass seine eigene Macht nicht eingeschränkt wird. Und das ist ein Seiltanz, der nur schwerlich gelingen wird. Wie schon eben angedeutet, der türkische Staat kann nicht einfach immer weiter alles zubetonieren. Dafür ist erstens kein Geld da und zweitens wächst da auch der Widerstand in der Bevölkerung dagegen. Er muss sich irgendwas anderes einfallen lassen. Aber was, das weiß er möglicherweise im Moment noch selbst nicht. Viele Wirtschaftsexperten erwarten, dass die Türkei früher oder später zum Internationalen Währungsfonds gehen muss, um Geld zu bekommen und dann ein Sparprogramm einführen muss. Ob das soweit kommt, weiß man nicht. Erdogan will es auf keinen Fall. Er will auf jeden Fall verhindern, zum IWF gehen zu müssen. Aber ob er das tatsächlich schafft, das muss man sehen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die AKP und Präsident Erdogan überrascht worden sind vom Ausmaß ihrer Niederlage?
Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Die Art und Weise, wie panikartig die AKP auf die Entwicklung gestern Abend reagiert hat, dass die Regierungsmedien plötzlich, als zum Beispiel sich in Istanbul der Sieg der Opposition andeutete, einfach aufhörte, die Stimmergebnisse zu veröffentlichen. Das sind alles Zeichen dafür, dass die AKP nicht damit gerechnet hat, dass es so schlimm ausgeht. Gestern, einige Umfragen sagten zwar einen Sieg der Opposition in Ankara voraus, aber dass die Opposition gleich noch Istanbul und ungefähr ein halbes Dutzend andere Städte gleich mitgewinnen würde, das hatte Erdogan und seine Partei, das hatten sie nicht erwartet.
Sagt der Journalist Thomas Seibert im Rendezvous. Die weiteren Meldungen in der Übersicht bringt uns Corinna Heinzmann.
Die Zahl der Marsanfälle in der Schweiz steigt weiter. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind im Bund fast 100 Marsanfälle gemeldet worden. Das sind doppelt so viele als im gesamten letzten Jahr. Besonders im März ist die Zahl der Masernerkrankungen nochmals angestiegen, wie Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigen. Masern sind eine ansteckende Viruserkrankung. Die Krankheit kann unter anderem zu Lungen- und Hirnentzündungen führen, bis hin zu Todesfällen. Gegen das Virus gibt es eine Impfung. In der Schweiz startet heute das nationale Schwarzfahrregister für den öffentlichen Verkehr. Ziel dieses Registers ist es, Menschen einfacher zu ermitteln, die wiederholt ohne Billett im ÖV unterwegs sind, wie die Branchenorganisation CH Direkt mitteilt. Erreicht werden solle dies durch eine zentrale Datenbank, an der sich rund 100 Transportunternehmen in der ganzen Schweiz beteiligen. Rund 800'000 Schwarzfahrerinnen und Schwarzfahrer werden jedes Jahr in der Schweiz erwischt. Die persönlichen Daten aus dem Einwohnerregister löschen lassen, über 20 Jahre nach dem Wegzug aus der Gemeinde. Das geht nicht, urteilt das kantonale Berner Verwaltungsgericht. Es hat die Beschwerde einer Privatperson abgelehnt, die sich auf die allgemeine Verjährungsfrist von 10 Jahren bezog. Das Berner Verwaltungsgericht argumentierte, es gebe durchaus längere Verjährungsfristen als 10 Jahre. Außerdem verwies das Gericht auf den historischen Wert von Einwohnerregisterdaten, etwa für die Nachforschungen über entfernte Verwandte oder wissenschaftliche Recherchen. Wegen eines Sicherheitschecks sind die Cobra-Trams in der Stadt Zürich in den letzten Tagen langsamer gefahren als sonst. Damit ist nun wieder Schluss, wie die Verkehrsbetriebe Zürich mitteilen. Die Überprüfung der Trams sei abgeschlossen, 13 Gelenkstangen seien wegen Mängel ersetzt worden. Die Mängel seien aber nicht gravierend gewesen. Die Sicherheitsüberprüfung bei den Zürcher Trams fand statt, weil letztes Jahr bei einem der Cobra-Trams eine Gelenkstange gebrochen war. Wenige Tage vor Beginn der Parlamentswahlen in Indien hat Facebook fast 700 Seiten und Konten entfernt, die in Zusammenhang mit der wichtigsten Oppositionspartei, der Kongresspartei, standen. Personen hätten unter falscher Identität politische Inhalte verbreitet, die sich unter anderem gegen Indiens Premierminister Narendra Modi richteten, schreibt Facebook in einer Mitteilung. Der Konzern hat zuletzt seine Regeln verschärft, um sicherzustellen, dass das soziale Netzwerk nicht missbraucht wird für die Verbreitung politischer Falschinformationen. In Indien nutzen rund 300 Millionen Personen Facebook, so viele wie in keinem anderen Land. Israel erlaubt den palästinensischen Fischern aus dem Gazastreifen, weiter draußen vor der Küste Fische zu fangen. Die Fischereizone wird um mehrere Kilometer auf rund 28 Kilometer ausgeweitet, wie ein israelischer Armeesprecher auf Twitter schrieb. Israel hat seit mehr als 10 Jahren eine Blockade über den Küstenstreifen verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. Begründet wurde die Maßnahme mit Sicherheitserwägungen, da im Gazastreifen die radikal-islamische Hamas herrscht. Das Wetter. Heute trotz dünner Wolkenfelder sonnig, aber eher milchiger Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 21 Grad. Morgen zunächst sonnig, tagsüber mehr Wolken und nur noch zum Teil sonnig. Am Abend sind in den Bergen lokale Schauer möglich. Im Süden bereits im Laufe des Nachmittags erste Schauer. Die Höchstwerte reichen beidseits der Alpen rund 19 Grad.
Die letzten 8 Tage machen der SVP keine Freude. Gleich in 3 Kantonen hat die Volkspartei Wählerinnen und Wähler verloren. Erst vor einer Woche in Zürich, gestern in Basel-Land und Luzern. In Zürich hat die Niederlage zum Rücktritt der gesamten kantonalen Parteileitung geführt. Kommt es nun auch in Baselbiet und in Luzern zum Eklat? Dominik Meyer.
Luzern und das Baselbiet sind nicht Zürich. Auch wenn die Wahlniederlage gleich groß ist wie in Zürich, in Liestal und in Luzern spüren die Parteioberen keinen Druck aus der nationalen SVP-Parteileitung, keine Forderung nach einem Köpferollen.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe nie daran gedacht, jetzt zurückzutreten,
sagt in Luzern die kantonale SVP-Präsidentin Angela Lütold.
Ich habe kein Echo gehört und ich denke, da wird auch nichts passieren.
Die Luzerner Parteipräsidentin scheint recht zu haben. SVP-Schweiz-Präsident Albert Rösti stärkt heute den Luzerner und Baselbieter Verantwortlichen den Rücken. Rücktritte brauche es nicht.
Nein, absolut nicht. Es stellt sich heraus, dass im Moment wohl dieser nationale Trend Richtung grünliberal eine Bewegung ist. Und da muss ich klar sagen, ich kenne diese Sektionen sehr gut. Das hat nichts mit den Strukturen zu tun. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass da irgendein Sesselrücken stattfinden wird.
Jetzt, da die Verluste in Luzern und im Baselbiet gleich groß sind wie in Zürich, heißt das nicht, dass die Themen das Problem waren und nicht die Köpfe? Oder anders gefragt, war der Zürcher Massenrücktritt eine Überreaktion, Herr Rösti? Nein, sagt der SVP-Präsident.
In Zürich hatten wir im Vorfeld, das war bekannt, gewisse interne Differenzen und gewisse strukturelle Probleme.
Ein radikaler Schnitt sei dort das Beste gewesen. Kein Druck von oben also auf die Luzerner und die Baselbieter SVP. Auch in den betroffenen Kantonalparteien selbst sind noch keine Rufe laut geworden nach Rücktritten. Einfach das Personal auszuwechseln, das bringe doch nichts, sagt Franz Grütter. Der Nationalrat sitzt in der Luzerner Parteileitung.
Wir haben hier eine Grosswetterlage, wo ich nicht sicher bin, ob es richtig wäre, wenn hier Köpfe ausgetauscht werden. Ich denke, es werden wieder Zeiten kommen, wo man eben andere Werte, für die die SVP einsteht, sich bekennen wird.
Abwarten, bis Klima und Umwelt wieder in den Hintergrund rücken und die SVP-Themen EU und Ausländer wieder wichtiger werden. Ähnlich sieht es der Baselbieter Nationalrat Thomas Döckurt Nest, der große Verlierer von gestern. Im Rennen um einen Sitz in der Kantonalregierung unterlag er deutlich seiner Konkurrentin von der SP. Kurs halten lautet heute seine Devise.
Ich habe selber klar auch gespürt, dass, wenn ich noch so grün argumentiert hätte, mir man diese Rolle nicht abgenommen hätte.
Vielleicht aber brauche es in der Baselbieter Parteileitung zusätzliche neue, frische Kräfte, sagt Gurten. Darüber diskutiere man jetzt. Mindestens einen Wechsel wird es bei der SVP Basel-Land bestimmt geben. Kantonalpräsident Oskar Kämpfer tritt aus gesundheitlichen Gründen zurück. Das wurde heute Vormittag bekannt. Gerüchte um diesen Rücktritt aber gab es bereits vor den Wahlen. Somit ist dieser Schritt keine Folge der krachenden SVP-Niederlage von gestern.
Das erwartet Sie noch im Rendezvous. Das Muster ist bekannt. Hauptsache jemanden wählen, der nicht zur Klasse Politik gehört, aus Unzufriedenheit. Jetzt auch in der Ukraine. Panalpina zierte sich und sagte jetzt doch ja. Ein Pokerspiel mit gutem Ausgang für den Schweizer Konzern. Und vor 10 Jahren streikten die Hausärztinnen und Hausärzte. Und heute?
Wir kennen Patienten, die haben keinen Hausarzt mehr, die reisen eine halbe Stunde an zu mir in die Praxis. Der Mangel ist noch nicht vorbei.
Die Rendezvous-Reportage. Ein Komiker gegen den amtierenden Präsidenten. Das ist die Affiche für die Stichwahl in der Ukraine. Von 39 Kandidatinnen und Kandidaten hat der Mann, der einen Präsidenten spielt in einer Fernsehserie und dort gegen Korruption kämpft, Volodymyr Zelensky, allen die Show gestohlen. Beobachter sagen, Präsident Poroschenko würde in den kommenden Tagen Zelensky als Kandidaten Russlands darzustellen versuchen. David Nauer in Moskau. Schauspieler Zelensky spricht Russisch, nicht Ukrainisch. In seiner Comedy-Show sprechen nur die etwas dümmlichen Figuren Ukrainisch. Wie nah ist denn Zelensky Russland?
Ja, er ist politisch Russland nicht sehr nah. Das heißt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass er mit dem Kreml irgendwie verbandelt wäre. Was aber stimmt, ist, dass er kulturell offener ist gegenüber Russland als andere Politiker. Er redet oft russisch, seine Filme und Shows sind russisch und dadurch unterscheidet er sich eben gerade von Poroschenko natürlich, der als feuriger ukrainischer Patriot auftritt, der versucht, sich gegen Russland und alles Russische abzugrenzen, auch gegen die russische Kultur.
Selenskyj präsentiert sich als Mann des Volkes, als einer, der fern aller Macht ist und fern aller Korruption. Und gleichzeitig wird ihm aber die Nähe zum Oligarchen Kolomoyskyj nachgesagt, einem Geschäftsmann, der nach Israel geflüchtet ist, weil in der Ukraine eine Strafuntersuchung läuft gegen ihn wegen Verwicklung ins organisierte Verbrechen. Was ist da dran an dieser Nähe von Selenskyj und Kolomoyskyj?
Offiziell hat Kolomoyskyj nichts zu tun mit Selenskyjs Kandidatur. Das jedenfalls beteuern die beiden Herren unablässig. Diese Behauptungen sind allerdings nicht besonders glaubwürdig, denn Selenskyj verdankt seine Popularität als Schauspieler und auch als Komiker ganz wesentlich dem Fernsehkanal 1&1 und auf dem Kanal kann er permanent auftreten und dieser Kanal gehört eben dem Oligarchen Kolomoyskyj. Das heißt, es ist undenkbar, dass Kolomoyskyj da nicht einverstanden ist mit diesen permanenten Auftritten auf diesem Kanal. Also man kann sagen, ohne Kolomoyskyj wäre Selenskyj nicht da, wo er jetzt ist.
Beim zweiten Wahlgang wird auf der anderen Seite der politisch erfahrene Präsident Poroschenko stehen. Auch er ein Oligarch und Besitzer eines eigenen Fernsehsenders. Was hat er eigentlich erreicht in den letzten 5 Jahren als Präsident?
Er hat das Land zusammengehalten in schwierigen Zeiten. Beim Amtsantritt von Poroschenko vor 5 Jahren war die Ukraine wirklich in einer schweren Krise. Russland hatte gerade die Krim annektiert. Im Osten entbrannte der Krieg gegen die Separatisten und es gab ganz große wirtschaftliche Probleme. Und da hat Poroschenko schon dafür gesorgt, dass sich einerseits militärisch die Front stabilisiert hat. Er hat die Armee gestärkt. Er hat auch mit internationalen Geldgebern verhandelt, welche die Ukraine mit Krediten versorgt haben. Das war sehr wichtig. Also man kann sagen, er hat den Zusammenbruch des Landes verhindert in dieser Situation. Den meisten Ukrainerinnen und Ukrainern ist das aber nicht mehr genug. Sie wollen mehr. Sie wollen jetzt endlich auch einmal besser leben. Sie wollen mehr Geld im Portemonnaie und vielleicht auch mal diese schwierigen Themen vergessen, den Krieg, die Korruption und einfach mal ein bisschen lachen können. Und da hat der Komiker Selenskyj natürlich etwas zu bieten im Gegensatz zu Poroschenko.
Zusammenfassend gesagt, welche Wahl haben denn die Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stichwahl?
Sie haben die Wahl zwischen, kann man sagen, Stagnation und einem großen Abenteuer, einem Wagnis. Also Stagnation, das wäre Poroschenko, bei dem man sich schon fragt, was er dem Land jetzt noch Neues zu bieten hat. Bei den großen Problemen der Armut, der Korruption, dem Krieg, da hat man nicht das Gefühl, dass er neue Ideen hat und auch die Lust hat, wirklich einen neuen Kurs einzuschlagen. Selenskyj dagegen ist eben das Abenteuer, das Wagnis. Er ist politisch total unerfahren. Niemand weiß, was er eigentlich für Ziele hat und schon gar nicht, wie er die erreichen will. Also ich muss sagen, ich persönlich beneide die Ukrainer nicht. Das wird eine schwierige Wahl.
Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt und doch ist Selenskyjs Vorsprung auf Poroschenko groß. Wer hat denn die größeren Wahlchancen in der zweiten Runde? Also wem fliegen die Stimmen der anderen Kandidaten eher zu?
Es gibt Gerüchte, dass die drittplatzierte Julia Timoschenko sich hinter Selenskyj stellen möchte. Und wenn das passiert, dann wird es also für Poroschenko schon sehr schwierig, seinen Rückstand aufzuholen. Andererseits sind es noch 3 Wochen bis zum zweiten Wahlgang. Da kann noch sehr viel passieren. Und es kann auch sein, wird spekuliert, dass eben viele Wähler dann, wenn es hart auf hart kommt, sich doch gegen das Wagnis, das Abenteuer entscheiden und dann eben doch Poroschenko wählen. Also aus meiner Sicht kann man feststellen im Moment, dass der Ausgang der Wahl noch ziemlich offen ist, wenn auch natürlich mit leichtem Vorteil für Selenskyj.
Danke für die Einschätzungen, David Nauer in Moskau. Und mehr zum Thema Ukraine gibt's hier um 1 im Tagesgespräch. Das hartnäckige Werben hat sich offenbar gelohnt. In der Logistikbranche spannen 2 Große zusammen. Der dänische Logistikkonzern DSV übernimmt die Schweizer Panalpina für umgerechnet 4,6 Milliarden Franken. Ein erstes Übernahmeangebot der Dänen hatte der Hauptaktionär von Panalpina, die Ernst-Göhner-Stiftung, noch entschieden zurückgewiesen. Warum sagte Panalpina jetzt doch ja? Die Analyse von Klaus Hammann.
Das neueste Angebot war unwiderstehlich für die Ernst-Göhner-Stiftung, die fast die Hälfte der Panalpina-Aktien hält. Zweimal hat die dänische DSV seit Januar aufgebessert, von ursprünglich 170 Franken pro Aktie auf nun knapp 196 Franken. Der Preis wird ein wichtiges Argument gewesen sein, um den Widerstand der Hauptaktionärin zu brechen. Mitgespielt hat wohl auch, dass andere große Aktionäre von Panalpina auf ein Zusammengehen drängten. Und schließlich sprachen auch die Geschäftszahlen von Panalpina zumindest für ein Ende des Alleingangs. Panalpina hat als mittelgroßes Unternehmen im hart umkämpften globalen Logistikmarkt einen immer schwereren Stand gehabt. Weil die Luftfrachtsparte aber floriert, haben sich neben DSV auch andere Logistikunternehmen für Panalpina interessiert. Auch für den großen Schweizer Mitbewerber Kühne und Nagel schien eine Übernahme plötzlich in Frage zu kommen. Panalpina suchte auch selbst nach Übernahmekandidaten, um zu wachsen. Der mäßige Geschäftsgang der letzten Jahre schränkte die Möglichkeiten allerdings ein. Industriell erscheint die Übernahme sinnvoll. DSV, was abgekürzt und übersetzt steht für die zusammengeschlossenen Fuhrmänner, ist vor allem im Straßentransport stark. Panalpina hingegen macht den größten Teil des Umsatzes mit Luft und vor allem mit Seefracht. Die neue DSV Panalpina AS soll mit 60'000 Mitarbeitern 18 Milliarden Schweizer Franken Umsatz generieren und so zur Nummer 4 im globalen Logistikmarkt werden, nur knapp hinter Kühne und Nagel. Unklar ist heute, wie viele Jobs die Übernahme kostet, sehen die beiden Unternehmen doch viele Synergiepotenziale. Konkret heißt das wohl, dass dort, wo sowohl DSV als auch Panalpina präsent sind, jede Stelle überprüft wird. Zurzeit beschäftigt Panalpina in der Schweiz gut 600 Mitarbeiter und weitere knapp 14'000 weltweit. Die Unternehmen versprechen zwar, Zitat, eine gründliche Evaluation mit dem Ziel, relevante Funktionen und Kompetenzen in der Schweiz zu behalten, Zitat Ende. Klar ist aber, dass Schweizer Aktionäre nicht mehr das Sagen haben werden. DSV Panalpina AS wird an der Börse von Kopenhagen quotiert sein und die bisherige Hauptaktionärin von Panalpina, die Ernst-Göhner-Stiftung, wird am neuen Unternehmen noch 11% der Aktien halten.
Klaus Ammann. Sie hören Rendezvous, es ist 8:08. In der Schweiz gehen die Hausärzte und Hausärztinnen auf die Straße. Sie verlangen mehr Ansehen und mehr Lohn. So berichteten wir vor genau 10 Jahren. Und heute? Heute verdienen Hausärzte mehr. Mehr Medizinstudentinnen und Studenten wollen heute Hausärztin oder Hausarzt werden. Der Protest von damals hat sich gelohnt. Doch so gut wie in dieser Praxis im bernischen Konolfingen läuft es trotzdem nicht in allen Gemeinden. Andrea Jacki.
Erzähl doch mal, warum du heute hierher kommst.
Ich habe Husten jede Nacht.
Sven Streit, 38, spricht ausführlich mit dem jungen Patienten und dessen Mutter, bevor er das Kind untersucht. Seit 2 Jahren arbeitet er Teilzeit in dieser Praxis. Zudem ist er Professor am Berner Universitätsinstitut für Hausarztmedizin. Er und seine Frau, ebenfalls eine Hausärztin, werden die Praxis in Konolfingen ab Juni übernehmen. Von Sebastian Birrer. Der 63-Jährige geht in Pension und freut sich.
Es ist speziell, dass ich die Praxis übergeben kann. Für mich ist das, ich sage immer, ein Sechser im Lotto, weil ich viele Kollegen kenne, die 70-jährig und darüber sind und keinen Nachfolger finden.
Der Hausärztemangel ist in der Schweiz noch immer Tatsache. Beim Berufsverband Hausärzte Schweiz schätzt man, dass ohne weitere Massnahmen im Jahr 2025 5'000 Hausärztinnen und Hausärzte fehlen. Trotzdem ist die Situation besser als noch vor 10 Jahren, als die Hausärzte protestiert hatten. In der Zwischenzeit hat die Politik nämlich gehandelt. Der Bundesrat änderte das Tarifsystem für die Löhne der Ärzteschaft ab. So verdienen Spezialisten nun etwas weniger, Hausärzte etwas mehr. Auch Aus- und Weiterbildung wurden verbessert. So haben einige Kantone sogenannte Praxisassistenzprogramme geschaffen, zum Beispiel Bern. Konkret heißt das, Medizinstudenten gehen bei Hausärzten für eine gewisse Zeit arbeiten. Im Kanton Bern gibt es dieses Modell seit 10 Jahren. Über 160 Personen haben es bisher absolviert. Eine Auswertung hat nun ergeben, dass mehr als 80% tatsächlich Hausarzt werden wollen, erzählt Sven Streit.
Wir sehen, dass die grosse Mehrheit, über 80%, sind in eine Praxis gegangen oder auf dem Weg dorthin. Erstaunlicherweise sehr viele dort, wo sie die Praxisassistenz absolviert haben. Und weil wir im Kanton Bern auch darüber entscheiden, wo eine Praxisassistenz stattfindet, können wir auch Einfluss darauf nehmen, wo es neue Hausärzte gibt, nämlich auch auf dem Land.
Für Sven Streit ist daher klar:
Wenn wir Hausärzte wollen, dann ist eine Praxisassistenz das probate Mittel, um das Ziel zu erreichen.
Aber auch an den Universitäten gab es mittlerweile Veränderungen. So wird heute in der Hausarztmedizin stärker geforscht.
Es gibt mehr Professuren für Hausarztmedizin, es gibt Institute und aus diesen Gebieten kommt eben auch dann die Evidenz und die Forschung, um aufzuzeigen, was ist gute Hausarztmedizin und wie arbeiten wir gut auch mit Spezialisten zusammen.
Es brauche aber noch mehr, sagt Uniprofessor und Hausarzt Streit. Erfahrene Mentorinnen und Mentoren müssten Studierende bis zum Praxiseinstieg begleiten. Dafür müssten Unis, Bund, Kantone und Gemeinden zusammenarbeiten. Denn der Hausärztemangel sei noch nicht überwunden, warnt Sven Streit, auch wenn man auf gutem Weg sei. So gaben im letzten Jahr in einer Umfrage unter Medizinstudierenden mehr als die Hälfte an, sie könnten sich den Beruf Hausarzt vorstellen oder seien sogar bereits sicher, Hausärztin, Hausarzt zu werden.
Junge, die mit dem Finger auf die alten Klimasünder zeigen, ein erleichterter Präsident und eine heisere Premierministerin. Das ist der Stoff, aus dem die Worte des Monats März gemacht sind. Daniel Hubacher hat sie zusammengestellt.
Klimaschutz! Kopfblitzschutz! Klimaschutz! Kopfblitzschutz! Klimaschutz!
Sie heißen Jonas und Lena, Sarah und Noah und sie sind wütend. Die Jungen. Über 1,6 Millionen sind Mitte März in vielen Ländern dieser Erde auf die Straßen gegangen, in der Schweiz in 25 Städten. Und sie schreien sich seit Monaten ihren Frust vom Leibe und wollen eine bessere Klimapolitik. Und zwar jetzt.
Wir wollen Klimagerechtigkeit. Und Klimagerechtigkeit bedeutet, dass Regionen, Staaten, aber auch Banken, die bis jetzt von dieser Umweltzerstörung profitiert haben, müssen Rechenschaft abgeben. Sie müssen Rechenschaft abgeben, was sie uns hier antun und unserer Generation.
Perfekter hätte das Timing für die Grünen gar nicht sein können. Natürlich hatten sie gehofft, diesen Klimaschwung mitnehmen zu können in die Wahlen. Doch dass quasi eine grüne Welle in Form eines kleinen Tsunamis durch Basel-Land, Luzern und vor allem Zürich donnern würde, das hätte sich Regula Ritz, die Präsidentin der Grünen, nicht in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. In Zürich zum Beispiel verdoppelte ihre Partei nicht nur fast die Wählerstärke, sondern gewann auch überraschend einen Regierungsratssitz auf Kosten der FDP.
Ja, das ist natürlich eine unglaubliche Sensation und das ist auch ein erfreulicher Auftakt in das nationale Wahljahr.
Autsch, hieß es da nur noch bei den Bürgerlichen. Oder wie FDP-Vizepräsident Christian Wasserfallen und SVP-Parteipräsident Albert Rüsti das Zürcher Wahlergebnis kommentierten.
Wir haben sehr viele kantonale Wahlen gewonnen in den letzten 3-4 Jahren. Ab jetzt ist ein grosser Kanton einmal hinten raus in die Hose gegangen.
Wir werden schonungslos das aufklären müssen, auch im Hinblick auf die nationalen Wahlen. Das ist klar. Es gibt heute Abend nichts schön zu reden.
Nichts schön zu reden brauchte in diesem Monat US-Präsident Donald Trump. Er kann nach erster Sichtung des sogenannten Mueller-Berichts aufatmen. Sonderermittler Robert Mueller hatte zu untersuchen, ob sich Trump und sein Wahlkampfteam mit den Russen abgesprochen hatten. Der komplette Bericht ist zwar unter Verschluss, doch Teile wurden veröffentlicht und da liest der Präsident daraus, es sei die komplette und totale Entlastung, es habe keine geheimen Absprachen mit den Russen gegeben und keine Justizbehinderung oder was auch immer. Und sowieso seien diese Vorwürfe das Lächerlichste, was er je gehört habe, meinte ein erleichterter Präsident.
There was no collusion with Russia, the most ridiculous thing I've ever heard. There was no collusion with Russia. There was no obstruction and none whatsoever.
So entspannt wie Präsident Trump kann die britische Premierministerin nicht in die Zukunft blicken. Da gibt's nichts mehr schön zu reden. Und nicht nur ins Brexit-Getriebe ist gehörig Sand geraten.
So the no's have it, the no's have it.
Tonight
Members of this House are faced with a very clear choice.
Die unterdessen schon ziemlich heisere Theresa May, die wie eine Löwin gegen ihre Brexit-Hardliner und Brexit-Weichlinge kämpft, hat es ein drittes Mal probiert und ist erneut gescheitert. Das Parlament will ihr einfach nicht folgen. Die Fortsetzung in der unendlichen Brexit-Geschichte folgt aber garantiert. Oder passiert am Ende das, was der Basler Schnitzelbänkler Singvogel da bereits ahnt?
There is no deal in sight from Birmingham bis Dover. They have to wait a bit until May is over.
Die Worte des Monats März, zusammengestellt von Daniel Hubacher. 13 Uhr im ersten und vierten Zeitfest-Tagesgespräch über die Ukraine nach den Wahlen. Was würde der politisch unbeleckte Komiker, was der bisherige Präsident dem Land bringen, das im Osten immer noch Krieg führt? Wir fragen gleich den Lemberger Publizisten und Literaturwissenschaftler Jurko Prochasko im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corinna Heinzmann.
Die Zahl der Marsanfälle in der Schweiz steigt weiter. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind im Bund fast 100 Marsanfälle gemeldet worden. Das sind doppelt so viele als im gesamten letzten Jahr. In der Schweiz startet heute das nationale Schwarzfahrregister für den öffentlichen Verkehr. Das ist eine Datenbank, an der sich Transportunternehmen in der ganzen Schweiz beteiligen, wie die Branchenorganisation CH Direkt mitteilt. Ziel dieses Registers ist es, notorische Schwarzfahrer einfacher zu ermitteln. Facebook hat kurz vor der Parlamentswahl in Indien fast 700 Seiten und Konten entfernt. Die Seiten stünden im Zusammenhang mit der wichtigsten Oppositionspartei in Indien, der Kongresspartei. Personen unter falscher Identität hätten politische Inhalte verbreitet, die sich unter anderem gegen Indiens Premierminister Narendra Modi richteten, schreibt Facebook.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.